ARD. SWR 2 Forum.
Nie wieder Krieg. Kant und der Traum vom ewigen Frieden. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Es ist ein Gedanke zu schön, um wahr zu sein. Die Waffen schweigen, die Soldaten ziehen sich zurück, über die Schlachtfelder wächst Gras und die Menschheit findet endlich Frieden. Denn die Philosophie weist ihr den Weg. So vielleicht hat er sich das vorgestellt. Immanuel Kant, das große Genie, dessen 300. Geburtstag wir diesen Monat feiern und der in seiner Schrift zum ewigen Frieden das schier Unmögliche denkt. Dass Vernunft über Natur, Recht über Gewalt, Frieden über Krieg triumphiert. War der Gedanke schon für Kants Zeitgenossen kühn, so muss er uns heute utopisch erscheinen. Europas Friedensordnung liegt nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine in Trümmern. Die Zahl der Krisenherde nimmt weltweit zu. Und in vielen Demokratien lautet die Frage nicht, wie werden wir friedensfähig, sondern wie werden wir kriegstüchtig. Hat sich Kant also geirrt? Kann es Frieden auf Dauer gar nicht geben, schon gar nicht den Weltfrieden? Ist es aussichtslos, den Krieg zu bekämpfen? Müssen wir ihn als Teil unserer Normalität akzeptieren? Darüber wollen wir reden in diesem Forum mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Herfried Münkler von der Humboldt-Universität zu Berlin, mit dem Philosophen Professor Dr. Otfried Höffe von der Universität Tübingen und von der Universität zu Köln ist mit dabei der Philosoph Professor Dr. Wilfried Hinsch. Herr Hinsch, Sie selbst bezeichnen sich als einen aufgeklärten Pazifisten. Wir werden da später noch genauer drauf eingehen, aber vielleicht mal kurz vorab, wie sehr hat Kant Ihr Nachdenken über eine friedlichere Welt beeinflusst?
Ja, sehr stark. Tatsächlich.
In welchem Punkt?
Ich glaube tatsächlich, dass die kantische Friedenslehre trotz der vielen Probleme, die sie sicher auch mit sich bringt, nach wie vor alternativlos ist. Als Antwort auf Fragen von Krieg und Frieden, die zugleich realistisch sind, also eine realistische Perspektive bieten, aber eine Perspektive jenseits von reiner Machtpolitik und auch schwankenden Utopien.
Mhm. Herr Münkler, wie ist das bei Ihnen? Kant ist ja kein Clausewitz, der selbst als General Erfahrung beim Militär gesammelt hat. Stattdessen versucht er, die Welt von seiner Studierstube in Königsberg aus zu verstehen. Ist Kant, ein starkes Wort, was Herr Hinsch gerade gesagt hat, alternativlos in Sachen von Krieg und Frieden? Ist er ein guter Gewährsmann?
Ja, kommt drauf an, in welcher Hinsicht man Krieg und Frieden denkt. Wenn man das prinzipiell als eine Zukunftsperspektive der Menschheit sieht, dann kann man sagen, das ist ein Entwurf, bei dem es einem zumindest schwerfällt, Alternativen sich zu denken. Was anderes ist es, wenn man es auf die konkrete gegenwärtige Situation bezieht, auf die Herausforderungen des Augenblicks und wenn man es in sehr viel stärkerem Maße, als das die beiden Philosophiekollegen üblicherweise zu tun, gewohnt sind, als etwas begreift, was in die Paradoxien der Politik hineingerät, nicht als eine komplexe Angelegenheit, bei der Intention und Ergebnis in keiner linearen Struktur stehen, sondern sich das alles verknotet und verwickelt und derlei mehr. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt natürlich einen konkreten Anlass für Kant, diese Schrift zu schreiben. Und das ist der Basler Friede zwischen Preußen und Frankreich, in dem die Preußen darauf verzichten, sich in die inneren Angelegenheiten der Franzosen, vor allen Dingen Fragen der Politik und der Verfassung einzumischen, was sie vorher getan haben. Und Frankreich versichert, dass es keinen Revolutionsexport betreiben wird. Das ist eine Vereinbarung, die nicht lange gehalten hat, denn Napoleon hat bekanntlich, also Bonaparte, hat bekanntlich sehr exzessiv Revolutionsexport betrieben. Und insofern gibt es dann auch schon Grenzen gewissermaßen im Hinblick auf die konkreten Erwartungen, die Kant mit seiner Schrift verbunden hat, nämlich die Bedingungen von Frieden in allgemeiner Perspektive zu beschreiben, aber im Hinblick auf eine Konstellation, wo zwei Nationen miteinander Frieden schließen, die keine existenziellen Interessen gegeneinander haben. Das, glaube ich, ist wichtig. Und dann hat er eine ganze Reihe von Sachen, die bald darauf aufgetreten sind, nicht auf dem Schirm gehabt. Sagen wir mal, der große Komplex der Ressentiments. Auch in Demokratien sind die Leute keineswegs nur rationale Nutzenmaximierer. Wie das letzten Endes im Hinblick auf die Friedfertigkeit der Demokratie bei Kant ja gedacht wird, da steht er eher in der Tradition der schottischen Aufklärung, namentlich von Adam Smith. Aber das Ressentiment, die Rachsucht, die Erinnerung daran, dass man mal eine große Macht gewesen ist und nicht mehr ist, also all das, was in der gegenwärtigen Situation die Russen zu Revisionismus antreibt oder was die Deutschen nach 1918 hat revisionistisch denken lassen oder die Franzosen nach 1871. All das hat er natürlich nicht auf seinem Zettel. Wie hätte er das auch gekonnt?
Interessanter Punkt, werden wir gleich drauf kommen. Herr Höfe, der Basler Friede, Herr Münkler hat ihn angesprochen, der ist lange her. 1795 ist zum ewigen Frieden erstmals erschienen. Davor noch keine Eisenbahn. Es gab Heere, die kämpften mit Gewehren und Säbeln und bewegten sich zum Teil auf Pferden fort. Kant wusste nichts von Drohnen, nichts von Panzern, nichts von der Atombombe. Da wird sich die eine oder der andere schon fragen, ist das nicht alles Schnee von gestern?
Ja, die Frage kann man sich stellen, aber ich glaube, sie ist falsch gestellt. Zunächst dürfen wir nicht vergessen, Kant sagt, er macht ja den philosophischen Entwurf. Er spricht also nicht über konkrete Situationen. Kant will keineswegs sozusagen ein Lehrbuch schreiben oder gar einen Ratgeber für die damalige Zeit und auch genauso wenig für die heutige Zeit. Er will Grundbegriffe, Grundprobleme, Grundargumente präsentieren. Und das beginnt damit, dass er sagt, um welchen Frieden geht es denn? Nicht über einen vorübergehenden Waffenstillstand, sondern was er den ewigen Frieden nennt. Es wurde von der Gelehrtenstube schon gesprochen, wir dürfen nicht vergessen, Kant hat zwar Königsberg und die Umgebung nie verlassen, aber ist einer der neugierigsten Menschen unter den großen Philosophen. Er ist der Erste, der diesen Menschheitstraum eines Friedens in eine philosophische Schrift bringt, übrigens in eine Vision realistischer Natur und keineswegs Utopie. Und er ist jemand, der sich ja auskennt. Kant ist, obwohl er die Stadt nicht verlässt, eines der erfahrungsgesättigsten Denker der Philosophiegeschichte und er schreibt über fast alles.
Ja, Herr Hinsch, was Kant auch ziemlich deutlich sieht, das sind die Abgründe menschlicher Existenz. Zur Frage, wie Krieg entsteht, schreibt er, Zitat, der Krieg aber bedarf keines besonderen Bewegungsgrundes, sondern scheint auf die menschliche Natur gepfropft zu sein. Kant spricht von der Bösartigkeit der menschlichen Natur. Eine realistische, eine treffende Beschreibung?
Ja, eine nicht unzutreffende Beschreibung, die allerdings ergänzt werden muss, weil die bösartige Natur des Menschen ist nicht der einzige Aspekt, den man ins Auge fassen muss, sondern es gibt auch die Bereitschaft zum Mitgefühl, zur Solidarität mit anderen, also eine Gegenkraft, eine Kraft der Sozialität und der Moralität unter Menschen, auf die Kant eben auch setzte. Aber darin war ganz sozusagen ein Schüler Rousseaus, der ja Hobbes nicht schlichtweg widersprochen hat. Nicht? Er hat nicht bestritten, dass Menschen bösartig sein können und häufig in Situationen amoralisch handeln. Aber er hat geltend gemacht, dass es daneben auch andere Impulse gibt. Die Impulse der Sozialität und der Moral.
Kant wahrscheinlich eine der besten Beschreibungen der Natur des Menschen gebracht hat, mit dem Stichwort ungesellige Geselligkeit. Wir wollen einerseits in Harmonie miteinander leben, andererseits gibt es Leidenschaften wie Ehrsucht, Herrschsucht, Habsucht, die als solche ja gerade nicht friedlich und freundlich klingen, aber die Faulheit der Menschen überwinden, damit zur Kultivierung der Menschheit und zu einem Fortschreiten der Zivilisation führen. All das hat auch Kant im Blick. Und insofern, ich wäre wie immer wieder, wenn man ihm sagt, ja, dies und jenes nicht gesehen. Er brauchte die Drohne nicht, um zu wissen, dass man mit Gewalt keine moralische Perspektive einnimmt. Dass es die gibt, ist so selbstverständlich. Herr Hinsch sagte gerade mit der bösartigen Natur, das spielt auf einige Verhältnisse in den nordamerikanischen Ländereien an. Aber es gibt eben die andere Natur, auf die Herr Hinsch ja auch hingewiesen hat. Und das ist sogar das Großartige an Kant, dass er beide Seiten sieht und im Unterschied zu Hegel, um ihn mal zu zitieren, den Krieg nicht für die Gesundheit der Völker für notwendig erachtet, sondern etwas, was überwunden werden muss, weil wir eigentlich in Frieden miteinander leben wollen und dann unter anderem Handelsverkehr treiben, und zwar nicht nur ökonomischen, sondern auch politischen, kulturellen, in Sportverhältnissen. Und das hilft auf die Dauer uns mehr als vielleicht der vorläufige Sieg, den wir da und dort erreichen.
Sie sagen, der Krieg muss überwunden werden. Herr Münkler, es gibt bei Kant auch solche Passagen, Zitat. Auf der Stufe der Kultur also, worauf das menschliche Geschlecht noch steht, ist der Krieg ein unentbehrliches Mittel, diese noch weiterzubringen. Und nur nach einer, Gott weiß wann, vollendeten Kultur würde ein immerwährender Friede für uns heilsam und auch durch jene allein möglich sein. Zitat Ende. Der Krieg als unentbehrliches Mittel, eine Art Fortschrittskraft, kriegt da das Bild vom Friedensdenker Kant Risse?
Ja gut, ich meine, Kant hat ein relativ langes Leben gehabt, er hat viel geschrieben, hat über viele Dinge nachgedacht. Über die Frage, die in der Friedensschrift im Zentrum steht, kann man vielleicht sagen, er hat die beiden von den beiden Kollegen angesprochenen widersprüchlichen oder gegensätzlichen Dispositionen der menschlichen Natur durchaus im Auge, nämlich die Neigung zur Friedfertigkeit und durchaus belligerente, also kriegsbefreundete Antriebe der Menschen. Und da stellt sich die Frage, was sind gewissermaßen die Konstellationen, unter denen ich es schaffe, der Friedfertigkeit das Übergewicht zu schaffen, nicht? Und dann schlägt er also Demokratie vor und schlägt die Dominanz des Handels vor, um auf diese Weise beides, was er im Auge hat, das eine zu zähmen und dem anderen zum Durchbruch zu verhelfen. Insofern denkt er auf der einen Seite das Allgemeine, denkt aber dann im Hinblick auf relativ konkrete Vorschläge. Aber er weiß natürlich, dass es Gewalt gegeneinander gewesen ist, die die Menschen genötigt hat, auch in unwirtliche Gegenden zu ziehen, in denen man sozusagen nicht so ohne weiteres und freiwillig hingegangen wäre, um sich in diesen Gegenden dann den dortigen Umständen anzupassen, Überlebensbedingungen zu entwickeln. Kurzum, die Besiedlung des ganzen Globus begreift er als, an dieser Stelle als ein Ergebnis von Kriegführung.
Ist das die moderne Version von Heraklitsatz, der Krieg ist der Vater aller Dinge?
Na, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern dieses Aber, zu dem ich gerade angesetzt habe, er hat natürlich eine Vorstellung von der Endlichkeit dieses Prozesses. Denn wenn der Globus besiedelt ist, dann wird auch der Krieg als ein Hilfsmittel oder ein Antriebsmoment in unwirtliche Gegenden zu gehen und sich dort niederzulassen und dauerhaft aufzuhalten, überflüssig, nicht? Und sozusagen von dem Gedanken des Überflüssigwerdens des Krieges in einer geschichtstheoretischen Perspektive her stellt sich eben die Frage, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, unter denen ein dauerhafter Friede herrschen kann, ohne dass er sich sicher ist, dass der herrschen wird. Insofern kann man sicher sagen, Kant ist ein sehr viel realistischerer Denker und Kopf, als das viele Kantianer, die ihn an dieser Stelle interpretiert haben und den, was weiß ich, zum Friedensapostel stilisiert haben, tatsächlich sind.
Herr Hinsch. Ja, lassen Sie mich kurz noch etwas zu Herrn Winkler sagen, den gerne. Ich gerne etwas aus der Reserve locken würde. Kant sagt am Ende der Gemeinspruchschrift, nicht über den Gemeinspruch, das mag für die Theorie richtig sein, aber nicht in der Praxis, dass zwischen Staaten grundsätzlich eine Beziehung der Feindseligkeit besteht und der Wille, sagt es fast wörtlich, der Wille, einander zu unterjochen, sei jederzeit da, sodass alle Staaten fortwährend gerüstet sein müssen, sich gegen die Unterjochung zu wehren. Das klingt nicht wie der Kant, den wir aus Herfried Münklers Welt im Aufruhr kennen. Nicht? Das klingt eher wie Vegetius tatsächlich, wenn du den Frieden willst, rüste für den Krieg. Und Kant setzt ja auch für dem Frieden sichernde Weltordnung oder seine Konzeption dieser Ordnung in Analogie zum nationalstaatlichen Rechtsstaat auf eine mit Macht begleitete Ordnung von Gesetzen. Er ist also sehr viel realpolitischer noch, als man denkt. Das passt aber nicht zu dieser Idee, dass Kant, wenn es um Frieden geht, im Wesentlichen auf Demokratie und Wirtschaftsverflechtung setzte.
In der Politikwissenschaft ist er natürlich so rezipiert worden und die Theorie vom demokratischen Frieden, die ich für nicht plausibel halte, ist im Prinzip eine Theorie eines ausformulierten Kant, der allerdings sehr verjüngt und verkürzt ist. Und naja, da habe ich mich mit den Leuten aus meinem Fach auseinandergesetzt und deswegen muss der Kant da sozusagen mit in den Knast.
Die Theorie vom demokratischen Frieden, die besagt, im Grunde korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, dass Demokratien friedlicher sind als andere Herrschaftsformen, dass Demokratien auch untereinander keinen Krieg führen, richtig?
Richtig, ja,
genau. Ja, ich würde das mal so sagen, bei Kant geht es um das aufgeklärte Selbstinteresse. In Demokratien können die Bürger mit ihrem Interesse kommen, und zwar mit dem Aufgeklärten. Die werden gar nicht leugnen, dass sie Ehrgeiz und so weiter haben, dass sie Konkurrenz und Wettstreit haben. Aber im Unterschied zu den autoritären Staaten ist es nicht ein Fürst oder irgendein anderer Herrscher, der ihn aufzwingt. Und jetzt eben die kantische Vermutung, die eben nur in Grenzen richtig ist, dass beim aufgeklärten Selbstinteresse auf die Dauer dieses enorme Leid beiseite geschoben wird. Es gibt so viele Tote, so viele Verletzte, so viele Zerstörungen, so viele Kriegskosten, dass man sagt, auf die Dauer wollen wir das nicht. Nun hat man auch diesen Satz, der unter anderem von dem Amerikaner Doyle vertreten wurde, etwas abgeschwächt. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, unter den kriegführenden Nationen der letzten Jahre sind die USA, Frankreich und Großbritannien da ziemlich weit an der Spitze, dass man sagt, die Demokratien haben sich gegeneinander Krieg geführt. Das ist natürlich fast eine Trivialität. Solange wir im Kalten Krieg sind, ist man froh, miteinander auszukommen, weil man schon einen gemeinsamen Feind hat. Wenn man den gemeinen Feind nicht mehr hat, und der hat sich natürlich wieder gezeigt mit dem Putin-Überfall auf die Ukraine, wenn man den nicht mehr hat, dann kommt es in den normalen Wettstreit und da ist ein Staat nicht weniger hemdsärmlich als der andere. Aber noch einmal, es geht ums aufgeklärte Selbstinteresse, was in Demokratien sich stärker durchsetzt als in autoritären Staaten.
Hm. Herr Hinsch, Sie haben am Anfang so überzeugt gesagt, Kant, der ist kein Pazifist. Warum nicht?
Weil das mit die Sicherung einer rechtlichen Ordnung Gewalt voraussetzt. Nicht? Mit Gewalt bewährte Gesetze, die Menschen davor schützen, durch ungerechtfertigte Angriffe verletzt zu werden. Und Kant glaubt nicht an die Möglichkeit einer rechtmäßigen Ordnung, die nicht als Grundlage einer Ordnung von Gewaltverhältnissen, allerdings gerechtfertigten Gewaltverhältnissen ist.
Mhm. Herr Müngler, machen wir einen gewagten Sprung in die Gegenwart. Hätte Kant der Ukraine Taurus Marschflugkörper geliefert?
Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich würde schon sagen, tatsächlich ist er durchaus vertraut auch mit der Erfordernis, ja, Zwangsbefugnis, würde Herr Höfer sagen, oder auch Gewaltfähigkeit zu haben. Und zunächst einmal hätte er sicherlich darüber getrauert, dass so etwas wie die Vereinten Nationen zu schwach ist, um ihre Prinzipien durchzusetzen. Und er hätte auch sicherlich darüber nachgedacht, dass die in der Zeit der US-Dominanz nach 89, 90 die Amerikaner, die quasi an die Stelle der Vereinten Nationen sich gesetzt haben als Hüter einer bestimmten, durchaus auf Recht und Werte ausgerichteten Ordnung, sich aber eher als Herren aufgespielt haben, denn tatsächlich Hüter zu sein und so weiter. Und in dieser Situation hätte er wahrscheinlich auch über so etwas wie ein Selbstbehauptungsrecht eines Angegriffenen nachgedacht. Das würde mir jedenfalls schwerfallen, wenn er, sagen wir mal, einen solchen Unterwerfungspazifismus wie ihn Frau Schwarzer oder Frau Wagenknecht schon 22 gepredigt haben, wenn er dem angehangen hätte. Das würde nicht zu seinem sonstigen Denken passen. Insofern glaube ich, kann man auch sagen, dass die Befähigung der Ukraine effektiven Widerstand im Sinne ihrer Selbstbehauptung, also diese bei Spinoza erstmals verwendete Formulierung vom Conatu se se conservare, also der Tendenz, sich selbst zu behaupten, dass er das der Ukraine zugestanden hätte und auch dann gesagt hätte, na gut, wenn sie gegen einen von Manpower und Material her überlegenen Gegner sich behaupten muss, dann müssen diejenigen, die auf eine Friedensordnung Wert legen, die letzten Endes auf der bescheidenen Formel Grenzen sind unverletzbar beruht, die müssen ihr auch Waffen liefern, damit die Unverletzbarkeit der Grenzen erhalten bleibt, zumal der Westen ja der Ukraine einstens im Budapester Memorandum nahegelegt hat, die Atomwaffen, die sie hatte, aus den Konkursmassen der alten Sowjetunion an die Russen abzugeben, für die amerikanische und britische Unterschrift der Unverletzlichkeit der ukrainischen Grenzen. Das alles muss man mit dazu denken, um auch den Rechtshorizont der Verpflichtungen, die wir als Westen eingegangen sind, im Auge zu behalten.
Ja, für das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine stände für Kant außer Frage.
Ja, er sagt das zum Teil explizit. Ich würde sagen, das Volk hat nicht nur das Recht, sondern gewissermaßen auch die Pflicht. Ein Staatswesen hat die Pflicht, ihre Bürger zu schützen. Dazu gehört sie, eben vor Unheil zu schützen, auch vor kriegerischen Angriffen, vor Zerstörung und allem anderen. Insofern, das ist wohl ganz unstrittig. Es ist gewissermaßen fast sozusagen, ich nenne es mal etwas übertrieben, eine kategorische Selbstverteidigungspflicht. Ein kategorisches Selbstverteidigungsimperativ. Wer nun die Waffen liefert, ist eine Sache. Ich meine, der Müngler hat zu Recht auf diese Dinge hingewiesen, aber es haben sich zunächst mal die USA und Großbritannien dazu verpflichtet, nicht Deutschland. Und wie man jetzt den Einzelfall urteilt, ist natürlich umstritten. Aber wenn man fürchtet, dass durch die Lieferung der Taurus-Raketen von Seiten Deutschland mit in den Krieg gezogen wird, obwohl es zunächst nicht Kriegspartei ist, dann ist es mindestens ein Argument, das man ernst nehmen kann. Ob das durchschlagend ist, ist eine andere Frage. Und ich würde sagen, das ist ein typisch politisches Problem. Da würde Kant als Philosoph sich zurückhalten, und sagen, wir reden über die Grundsätze, über die konkreten Verhältnisse. Das sollen die Politiker und ihre Rechtsberater, die Juristen entscheiden.
Herr Hinsch, und trotzdem, die Sehnsucht nach Frieden, die ist ja groß. Die Suche nach einem Ausweg aus der Logik des Krieges. Das Wort vom Einfrieren des Konflikts macht gerade die Runde. Der Papst legt der Ukraine den Mut zur weißen Fahne nahe, was auch immer das heißen soll. Manche sagen, die Ukraine solle kapitulieren, um weiteres Leid zu verhindern. Kommt man denn dieser Debatte mit Kant weiter?
Ja, Kant würde an der Stelle doch meines Erachtens eine klare Antwort geben. Keine Antwort auf die Frage nach der Zweckmäßigkeit von Taurus-Lieferungen oder anderer Waffensysteme. Das ist eine Frage, die in der Tat die Politik entscheiden muss und die von Zweckmäßigkeitserwägungen abhängig ist. Aber klar ist, dass man der Ukraine aus einer Sicht des kantischen Friedens durch Recht nicht die Unterstützung verweigern kann, wenn es darum geht, die Integrität eines souveränen Staates, nicht eines freien Volkes, gegen rechtswidrige Übergriffe zu schützen. An dieser Stelle die Unterstützung per se zu verweigern, würde bedeuten, die Idee eines Friedens durch Recht schon bei der ersten größeren Herausforderung aufzugeben.
Würde ich auch sagen. Ja. Nicht sozusagen, Friede durch Drückenbergerei ist nicht das kantische Projekt. Ja. Das war auf Mütze nicht gerichtet.
Er schreibt ja, Kant, es soll keinen Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffes zu einem künftigen Kriege gemacht worden. Zitat Ende. Das heißt, er war sich der Gefahr eines Scheinfriedens ziemlich bewusst.
Ja, aber das ist selbstverständlich. Wenn man die Weltgeschichte halbwegs kennt und kann sich ja vom Gymnasium her schon bestens vorbereiten, einen Blick in die Welt zu werfen, dann kann man doch nicht leugnen, dass man sehr gerne Friedensverträge schließt, vor allem wenn man im Augenblick schwach ist und wartet, bis man wieder stärker ist. Frieden wird gerne gebrochen. Das ist ganz klar, aber er definiert, was ist denn ein wahrer Friede, dass diesen Frieden, den er eben ewig nennt, und das ist nicht noch einmal temporal zu verstehen, sondern die Qualität ohne Vorbehalt.
Aber heißt
man
denn,
kann sich nicht, wie er dann sagt, man kann sich auf Dinge berufen, die vielleicht irgendwo in den Archiven steht und in denen dann rauskommt, ja, irgendwann gehört uns das Land. Auf das darf man nicht mehr sich berufen, wenn man einen wahren Frieden schließen will.
Ja, aber heißt denn wahrer Friede, heißt denn ewiger Friede, nie wieder Krieg?
Na, zunächst einmal heißt es vorbehaltlos das Versprechen. Ich bleibe mal bei diesem Vergleich. Wenn Sie Eheleute gute und schlechte Zeiten sich versprechen, zueinander zu halten, können Sie ja nicht versprechen, dass es in 30 Jahren tatsächlich zutrifft. Sie kennen sie ja nicht und sie wissen, dass sie verführbare und verletzbare Wesen sind. Aber sie wissen, dass sie im Augenblick mit vollem Herzen und ohne Vorbehalt das gemacht werden kann. Und das ist vom Kant gemeint. Es schließt nicht aus, dass es wieder Krieg gibt, aber ist die Frage, warum? Weil wieder Verletzung aller Putins Überfall die Ukraine stattfindet, dann ist das Volk gezwungen, sich zu verteidigen. Oder weil man im Geheimen doch einen Vorbehalt hatte und nur darauf wartet, wieder genug Waffen oder genug Ideen zu haben, um den Gegner niederzumachen. Und wenn das Zweite zutrifft, hat man keinen wahren Frieden geschlossen.
Kant ist der Meinung, einen dauerhaften Frieden, den kann es nur im Rahmen eines Völkerbundes geben. Die Frage ist, Herr Münkler, warum sollte denn ein souveräner Staat freiwillig auf die Möglichkeit verzichten, Krieg zu führen?
Naja, unter der Bedingung, dass alle anderen souveränen Staaten mit ihm in einem gewissermaßen gleichzeitigen Akt ebenfalls darauf verzichten, Krieg als ein Mittel der Interessenverfolgung und Nutzendurchsetzung anzugehen. Dann ist aber natürlich dann auch sicherzustellen, dass die Gemeinsamkeit dieses Versprechens auch tatsächlich eingehalten und gewahrt wird und nicht derjenige, der sozusagen mit dem Vorbehalt, aber ich mache das nur mal jetzt und demnächst mache ich das auch wieder anders. Und wenn alle anderen abgerüstet haben und ich insgeheim meine Waffen behalten habe, dann habe ich davon Vorteile, nicht? Also braucht man gewissermaßen einen, den ich den Hüter genannt habe. Und das Problem der Ukraine ist, sie haben sich, und da verweise auf das Budapester Memorandum und die Unterschriften der Briten und Amerikaner, darauf verlassen, dass sie sich gewissermaßen nuklear entwaffnen können, ohne dadurch gravierende Nachteile zu erleiden. Und das ist jetzt sozusagen, da wechsle ich jetzt in die Politik wieder rüber, die Erfahrung, dass sie sich nicht darauf haben verlassen können, dass das sozusagen eine kontrafaktische Disposition in Budapest gewesen ist, die spätestens 2014, man kann aber auch sagen schon vorher, bei einer Reihe von russischen Pressionen gegen die Ukraine dementiert worden ist, wenn auch nicht mit militärischer Gewalt, das erst ab 2014, die macht natürlich Schule, nicht? Und insofern ist das, was wir jetzt hier beobachten, auch, möchte ich sagen, das Ende der Non-Proliferationspolitik, die wir so hochgehalten haben, nämlich, dass es keine Weitergabe von Atomwaffen gibt, dass keine neuen Atommächte dazukommen dürfen und derlei mehr. Mit Blick auf Budapest und das Schicksal der Ukraine werden ganz viele sagen. Iran vermutlich an der Spitze, aber dann in dessen Nachtrab wohl Saudi-Arabien und auch die Türkei. Unter den gegebenen Umständen sind wir nur sicher, wenn wir das Höllenfeuer haben, mit dem wir einen Angreifer einen Schaden zufügen können, der für ihn unerträglich ist.
Mhm. Herr Hinsch, basiert die kantische Friedenstheorie auf einem Vertrauen, das es heute nicht mehr gibt?
Nein, definitiv nicht tatsächlich. Ich glaube, die Frage, die wir uns an dieser Stelle vornehmen sollten, einmal ist, ob Kant tatsächlich glaubte, dass ein ewiger Friede ohne die Fähigkeit zur militärischen Absicherung zwischenstaatlicher friedlicher Verhältnisse denkbar ist. Allein durch Handelsgeist und Republikanismus. Und ich würde sagen, er glaubte es definitiv nicht. Das ist eine der Grundannahmen der kantischen Friedenskonzeption, dass jede Friedensordnung auf eine zwangsbewährte Struktur angewiesen ist, um stabil zu sein. Und deshalb ist es wichtig, sich mit dieser These vom demokratischen Frieden und auch mit der These vom Frieden durch Wirtschaftsverflechtung noch einmal auseinanderzusetzen. Das war bei Kant an keiner Stelle im Sinne einer Prognose gemeint. So wird sich die Welt entwickeln. Je mehr Republiken wir haben und je enger die Wirtschaften der verschiedenen Völker verflochten sind miteinander, desto mehr Frieden wird es geben.
Frieden durch Handel.
Es war einfach eine Aussage darüber, dass unter bestimmten Bedingungen die Tendenz von Staaten, Krieg zu führen oder entsprechende Beschlüsse zu fassen, abnehmen wird. Und das leuchtet ja auch durchaus ein. Aber es ist etwas anderes zu sagen, es gibt Tendenzen, nicht? Aufgrund der politischen Struktur von Republiken und aufgrund der Eigentümlichkeiten von Handel und Wirtschaft.
Habe ich das Spencer-Modell genannt.
Genau, die sozusagen einen friedlichen Zustand befördern. Aber ob diese Tendenzen tatsächlich die Oberhand gewinnen in einer konkreten Situation oder nicht, kann man philosophisch überhaupt aufgrund allgemeiner Überlegungen überhaupt nicht entscheiden. Das ist eine Frage der Umstände und Gegebenheiten, ob es sich lohnt, Krieg zu führen oder nicht. Und das gilt nebenbei auch für Demokratien. Nicht? Denken Sie an die kolonialen Eroberungskriege, die ganz gewiss für große Teile der Bevölkerung der Republiken, die sie führten, nicht sozusagen gewinnbringend waren. Auch
für den Handelsgeist gilt dasselbe, was Sie vorhin schon gesagt haben. Ist etwas wie ein aufgeklärtes Selbstinteresse. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Herr Hinsch hat schon die eine angedeutet, dass die jeweiligen Umstände in eine andere Richtung weisen. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass das Selbstinteresse sozusagen versteckt wird, dass die Leute nicht klug genug sind, zu sehen, auf die Dauer kommen die mit dem Handel. Und Handelsgeist ist ja nicht nur ökonomisch zu verstehen, kommen die auf die Dauer weiter. Und es sind ja zum Teil, werden Kriege geführt, wir müssen an die Falklandinseln ja nicht denken, weil man innenpolitische Probleme hat und mithilfe des Sieges, der vorhersehbar war, die innenpolitische Probleme zudecken kann. Es gibt also viele Gründe, warum man das machen kann und viele für den Augenblick auch plausible Gründe. Aber auf die Dauer, wenn die Menschheit, und zwar als gesamte Menschheit, aber ebenso auch die einzelnen Staaten weiterkommen wollen, dann ist es halt besser, wenn man auf den Krieg verzichtet. Und nicht den Vordergrund den Vorteil nimmt, sondern da sagt, auf die Dauer fahren wir mit der anderen Politik weiter.
Herr Müngler, also ist Putin nicht klug genug, wenn er die Ukraine angreift, obwohl ihm dann vom Westen Sanktionen drohen? Ist das dann einfach schlechte Herrschaftskunst?
Naja, das ist eine Frage der Zeitperspektive. Es kann durchaus sein, dass Putin Russland in eine Situation hineinmanövriert hat, in der eben nur Nachteile entstehen werden. Aber aus seiner eigenen Binnensicht schließt man das an das an, was Höffer gesagt hat, nicht, dass er sich an der Macht halten will. Dass er schon vorher beobachtet hat, immer wenn er mal einen kleinen Krieg ohne große Verluste, ohne lange Dauer führt, sei das Zweiter Tschetschenienkrieg, sei das Georgienkrieg, sei das die Intervention in Syrien, dann sind seine, Levada-Institut hat das ja gemessen, seine Umfragewerte wieder nach oben gegangen. So dass er also geglaubt hat, wenn er in einer sogenannten speziellen Militäroperation, die nach seinen Vorstellungen ja schnell über die Bühne gehen sollte, weil man in 14 Tagen die Ukraine überrannt habe, damit durchkommt, und damit konnte er davon ausgehen, sagen, bis dahin hätte der Westen nicht reagieren können, dann hat er seine Herrschaft bis tendenziell zum Ende seines Lebens befestigt und geht vielleicht als Wladimir der Große in die russische Geschichte ein. Nicht? Das sind so Überlegungen, die Akteure haben, von denen man sagen kann, naja, das ist aber im Hinblick auf die Menschheit gedacht, unvernünftig. Von denen aber der betreffende Akteur sagen würde, im Hinblick auf die Menschheit denke ich gar nichts. Ich denke im Hinblick auf meine Machterweiterung und meinen Platz in den Geschichtsbüchern.
Vielleicht kann man noch ergänzen, es führt ja doch vielleicht dazu, dass auf die Dauer das Volk darunter leidet, dass die Lebensmittel teurer werden, verschiedene Dinge gar nicht mehr gekauft werden können. Aber es scheint zu sein, als ob diese Duldungsfähigkeit der Russen so ist, dass es nicht zu einem Aufstand kommen wird, sondern dann essen sie halt weniger und sind mit weniger zufrieden, weil irgendwo steht dann noch die Idee, wir werden mal wieder ein großmächtiges Reich.
Ja, das zeigt doch, dass dieser Begriff des aufgeklärten Selbstinteresses, so realweltlich zunächst klingen mag, doch ein sehr schwankender Begriff ist. Nicht? Wenn Putin sich als Vollstrecker einer historischen Mission versteht, verändert sich das, was ein aufgeklärtes Selbstinteresse ist, erheblich gegenüber dem, was wir in den Blick nehmen, wenn wir nur an ökonomische Vor- und Nachteile denken. Und klarerweise spielen andere als ökonomische Überlegungen eine Rolle bei Entscheidungen über Krieg und Frieden. Und das nicht nur zu Unrecht. Ne?
Selbstinteresse, sondern nur, dass es nicht immer eindeutig ist. Sondern auch das aufgeklärte Selbstinteresse facettenreich ist.
Wenn Putin von dieser historischen Mission überzeugt ist, ist es ein aufgeklärtes Selbstinteresse, womöglich so zu handeln, wie er es tut. Auch wenn es mit gravierenden ökonomischen und anderen Opfern und Verlusten für seine Landsleute verbunden ist.
Herr Hinsch, entscheidend ist natürlich im politischen Spiel, was wir geglaubt haben, dass für die Russen rational sei. Nicht? Und sozusagen eine Politik der Friedenssicherung nach Osten durch ökonomische Verflechtung hat sich auf einen zugegebenermaßen falsch verstandenen, aber in dieser Weise breit in der deutschen Gesellschaft vorhandenen Kant berufen, in der Vorstellung, wer miteinander spricht, schießt nicht aufeinander, was natürlich ein barer Unsinn ist, so eine Äußerung, wenn man in der Geschichte der Kriege ständig Gegenbeispiele dafür findet. Oder wenn man Handel miteinander betreibt, von dem beide Seiten profitieren, dann wird doch keine der beiden Seiten so doof sein, die Bedingungen ihres Profitierens selber zu zerstören und so weiter und so weiter. Also es war sozusagen ein für die Politik operativ vereinfachter Kant, an dem sicherlich eine Reihe auch meiner Kollegen aus der Politikwissenschaft ihren Anteil haben, der hier eine Rolle gespielt hat und der gegangen ist bis hin zu der Appeasement-Politik, die dann in den Minsker Abkommen geendet hat, nämlich vor Thematisierung, wenn ihr bereit seid, die Separatistengebiete von Donetsk und Luhansk einzufrieren, dann thematisieren wir eure Annexion der Krim nicht. Nee, das war sozusagen der Grundkonsens von Minsk. Und das hat man dann auch im weitesten Sinne als Kant formuliert. Und wenn Sie Mützen nicht fragen, hey, du behauptest, du kommst von der Friedensforschung her, was hast du denn so auf der Pfanne? Dann wird er wahrscheinlich sagen, Kant.
Nein, und niemand konnte im Ernst glauben, dass Nord Stream 2 am besten durch eine kantische Friedenstheorie sozusagen erklärt und gerechtfertigt wird. Und niemand hat das auch im Ernst geglaubt. Was aber alle wussten und klar vor Augen hatten, ist, dass die billige Energie, die durch Russland möglich war, der deutschen Wirtschaft enorme Wettbewerbsvorteile im internationalen Feld verschafft hat.
Das ist alles wahr.
Sehr handfesten ökonomischen Interessen, die das Ganze bewegt haben und die durch sozusagen so eine kantische Rhetorik lediglich verschleiert wurden. Ist ja auch nicht so, dass nicht andere Menschen in anderen Ländern das frühzeitig erkannt haben, was tatsächlich vor uns liegt.
Herr Höfe, wir müssen noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Herr Münkler hat schon darauf hingewiesen. Es führt eine direkte Linie von Kants Idee eines Völkerbundes hin zu den Vereinten Nationen, wie wir sie heute kennen. 193 Mitglieder, die sich für den Weltfrieden einsetzen, ist die UNO, wie sie heute funktioniert, mit ihrer Generalversammlung, ihrem Gerichtshof, ihrem Sicherheitsrat, Ihrer Meinung nach eher ein Argument für oder gegen Kants Friedenstheorie?
Zunächst einmal, es führt da keine direkte Linie hin. Vielleicht zum Völkerbund zwischen den beiden Weltkriegen, aber nicht zur UNO. Wir dürfen ja nicht vergessen, bei allen Vorteilen, die die UNO vielleicht da und dort auch hat, es hat ja seit Anfang eine Fehlkonstruktion. Nämlich es gibt einmal, sind alle Staaten gleich, irgendein Pazifik, Insel genauso viel wie China mit 1,3 Milliarden und Indien mit 1,1 Milliarden. Und auf der anderen Seite haben wir die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Das ist auch ein Ungleichgewicht und die widerspricht sich und hat ja auch eine ganze Politik dazu geführt. Und immer wieder kann eben eines dieser ständigen Mitglieder gegen halbwegs vernünftige Entscheidungen der Generalversammlung opponieren. Also insofern kann man sagen, das ist ganz sicherlich nicht Kant.
Aber wie müsste ein Gremium aussehen, wie Kant es sich vorstellt?
Ja, zunächst einmal, wir haben ja sozusagen zwei Ebenen bei Kant. Er spricht vom Völkerbund, sagt aber selber, dass es nur eine zweitbeste Lösung ist. Eigentlich wäre eine internationale Rechtsordnung das Richtige. Aber da gibt es so viele Argumente. Erstens mal wollen die Staaten nicht auf ihre Souveränität verzichten. Zweitens droht das, was sie eine Universalmonarchie nennen, also eine Überbürokratisierung. Und gegen beide Argumente kann man zunächst nicht sagen. Das ist eben der Fall so. Aber auf die Dauer oder ein klein wenig gehen wir doch glücklicherweise in die Richtung. Nehmen wir mal das Völkerrecht. Jedes neue Auflage eines Völkerrechtsbuches wird immer dicker. Und nicht, weil die Autoren älter und deshalb geschwätzer werden, sondern weil immer mehr Themen völkerrechtlich bestimmt werden und jedes Thema immer dichter völkerrechtlich bestimmt wird. Und wir haben auch Ansätze eines gewissen internationalen Gerichtes, das Seegericht in Hamburg und dann Den Haag. Und wir haben auch gewisse Sanktionen. Das ist alles noch zu wenig. Aber dass man das mit einem langen Atem machen muss, das ist doch ganz völlig klar. Und deshalb auch die Differenz bei ihm zwischen einem Völkerbund, der im Augenblick das Ziel sein kann, und einer internationalen, globalen Rechtsordnung, die auf die Dauer das Ziel sein muss. Und da kann man doch nur sagen, bitte mit Vorsicht, dann passiert es wie den Ukrainer, sie verzichten auf einen Vorteil, auf eine Verteidigungsfähigkeit, die ihnen dann nicht vergolden wird. Das war doch eigentlich eine politische Torheit. Man konnte voraussehen, dass auch die lieben Briten und die lieben Amerikaner nicht wirklich bereit sind, Atomkrieg zu führen, nur um die Ukraine zu verteidigen.
Herr Münkler, Herr Höffe spricht von einem langen Atem. Ich höre da so ein bisschen Optimismus raus. Wir erleben gerade, wir haben schon drüber gesprochen, eine Großmacht Russland, die immer aggressiver auftritt. Außerdem eine Großmacht China, die immer aggressiver auftritt. Eine Allianz gegen den Westen, gegen die liberale Demokratie. Zugespitzt gefragt, erleben wir gerade den Anfang vom Ende einer Weltordnung im kantischen Sinne?
Ich glaube schon. Und zwar entlang einer Überlegung, die in der ökonomischen Theorie die Tragödie der Allmende heißt, nämlich die Frage, wer bewirtschaftet das Gemeingut? Und da findet sich niemand, nicht? Deutsche Politik hat lange drauf gesetzt, es könnte die UN sein und man hat ja auch Reformvorschläge eingebracht. Aber die war es nie. Der Generalsekretär musste immer, wenn er was durchsetzen wollte, bei den Mitgliedstaaten betteln, um Truppen dafür zu bekommen, weil er halt keine Stand-by-Forces hat. Und die USA sind auch ausgestiegen aus der Hüterrolle, weil die ihnen zu teuer wurde, nicht? Und Trumps Formel America First ist im Prinzip die Verweigerung gegenüber dieser Hüterrolle. Und damit stellt sich die Frage, können wir uns prinzipiell einen Akteur denken, der unparteiisch und gerecht die Rolle des Hüters einer völkerrechtlich abgesicherten Weltordnung spielt? Und da finden wir halt keinen. Jedenfalls zuerst nicht. Und ich glaube, ich würde sagen, prinzipiell nicht. Und das ist das Problem, weswegen ich auch glaube, dass das in eine andere Richtung geht, in der der Begriff der Menschheit und die verschiedenen Organisationen die Aspekte der Menschheit bewirtschaften, also nicht Regierungsorganisationen, an Bedeutung verlieren und wir eher in eine Welt eintreten, in der großräumig auftretende Akteure wie Russland, China, die USA, vielleicht die Europäische Union, vermutlich Indien als Repräsentant des globalen Südens, sozusagen zusammenwirken. Und das Beste, was wir uns realiter vorstellen können, ist die Entwicklung von gemeinsamen Interessen auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene, die sie dann verfolgen. Und die Formel von der Menschheit und den Menschheitsinteressen, die sollten wir uns jedenfalls, wenn als für einen Politikwissenschaftler ist das wohl elementar, abschminken. Denn auch bei den Klimakonferenzen haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, Da verabreden Sie etwas und wenn Sie auf dem Heimflug sind, überlegen Sie schon, wie Sie die Verabredung unterlaufen können.
Ja, drei kritische Punkte von meiner Seite. Erstens, der Witz der kantischen Friedenskonzeption ist doch der, wenn ich das richtig verstehe, dass Sie auf die Berufung auf Menschheitsinteressen, die alle von sich aus teilen, nicht verzichtet. Es ist eine Friedenskonzeption, die davon ausgeht, dass es in jedem einzelnen Konfliktfall diametral entgegengesetzte Interessen gibt und dass wir mit diesem Umstand irgendwie zurechtkommen müssen. Und dass wir das nicht schaffen, indem wir uns auf allgemeine Formeln der Interessen, die wir alle haben, nicht Frieden, Wohlstand und dergleichen, berufen. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, Kant hätte meines Erachtens die Vereinten Nationen klarerweise nicht, und die Völkerbund schon gar nicht, aber klarerweise nicht als eine Verwirklichung oder als zumindest ansatzweise Verwirklichung seiner Friedenskonzeption betrachtet, weil sobald es tatsächlich um Krieg und Frieden geht, die Vereinten Nationen eben doch kläglich versagt haben, nicht? Und darüber tröstet auch nicht hinweg, dass wir einen im Großen und Ganzen funktionsfähigen Seegerichtshof haben und dass wir im ökonomischen Bereich auch funktionsfähige Governance-Strukturen sich entwickeln sehen. Nicht, sobald es ernst wird, Herr Münkler spricht von den essentiellen Interessen, glaube ich manchmal, sozusagen bricht es eigentlich auseinander, nicht? In einem gewissen Sinne gab es auch diese vielbeschworene Rule-Based International Order, nicht, die durch Amerika angeblich garantiert wurde, niemals wirklich. Nicht? Die Anzahl von Rechtsverletzungen durch die Vereinigten Staaten und andere Großmächte sind zahllos.
Das war eine Selbsttäuschung, das haben wir uns eingeredet.
Ja.
So. Gut, aber und, man sollte Kant nicht so in eine Richtung interpretieren, dass letzten Endes nicht nirgendwo und niemals etwas, was Politik unter realen Bedingungen realisieren kann, irgendetwas mit Kant zu tun hat, nicht? Dann macht man ihn sozusagen zu einer Hauskatze.
Ja. Aber darf ich eine Frage direkt an Herrn Münkler stellen? Würden Sie eigentlich sagen, dass Ihre Idee der Großräume, der sich entwickelnden oder entstehenden Großräume, tatsächlich vereinbar ist, dass wir nach wie vor unverletzliche Grenzen innerhalb dieser Großräume haben?
Innerhalb dieser Großräume vermutlich nicht, ja. Aber der Punkt wäre zwischen diesen Großräumen, nicht? Und ja. Innerhalb dieser Großräume werden dann die jeweiligen Werte dieser Großräume, die sich deutlich unterscheiden, eine Rolle spielen. In Europa kann man sich das vorstellen, auch wenn Orban noch so sehr quertreibt, werden die EU-Staaten nicht mit bewaffneter Macht über ihn kommen und von der Macht vertreiben, sondern sie werden das versuchen in anderer Weise und hoffen darauf, dass vielleicht so eine Entwicklung wie der Türkei jetzt eintritt. Aber dass die Russen in ihrer Einflusssphäre das tun, davon kann man ausgehen. Die Chinesen, ja, das wird man sehen. Und so weiter und so weiter. Die USA haben sowas immer praktiziert, nicht in ihrem Hinterhof Mittelamerika und Karibik. Da haben sie Grenzen als semipermeabel betrachtet. Das heißt, sie haben gerne mal vorbeigeschaut. Aber sie sind natürlich nie davon ausgegangen, dass panamesische Streitkräfte in Washington vorbeischauen und nachschauen, ob da ein paar vielleicht Drogenhändler an der Macht sind.
Ja, aber nehmen wir mal doch diese fünf Großräume, die Herr Münkler zu Recht gesehen haben. Wie verhandeln die untereinander? Das ist ein Interessenausgleich. Und dieser Interessenausgleich liegt wohl im Interesse aller dieser fünf Großräume, dass eben nicht mit Waffengewalt stattfindet. Und insofern ist es genau wieder ein kantischer Gedanke, dass Interessenausgleich ohne Waffengewalt stattfindet, weil das wiederum im Selbstinteresse dieser Großräume ist. Das Thema, was Herr Hinsch aufgreift, ist natürlich richtig. Die territoriale Integrität innerhalb dieser Großräume ist nicht gesichert. Vielleicht in Europa schon, in den USA schon nicht mehr. In Indien dürfen wir auch nicht vergessen, sie nennt sich die größte Demokratie, aber wie intolerant die gegen die Nicht-Hindus, gegen Islam und gegen das Christentum vorgehen, ist ja auch kein gutes Zeichen. Und China, gut, bisher hat es mal von Tibet und der Taiwan-Frage abgesehen, nicht das gemacht, was wir von Russland und anderen kennen. Eroberungskriege sind von dem Land nicht ausgegangen.
Ja. Herr Münkler, wir sind am Schluss unserer Sendung und die letzte Frage geht an Sie. Der Militärexperte Carlo Masala sagt, es gibt nur eine Lösung. Nachdem wir ihn so lange verdrängt haben, müssen wir uns wieder an Krieg gewöhnen. Stimmen Sie zu?
Ich würde nicht sagen, an Krieg gewöhnen, dass ob wir das müssen und so, das tun wir, wenn Kriege da sind, nicht? Oder wir verdrängen sie, wie wir Krieg im Ostkongo oder im Sudan verdrängen. Aber wir müssen in der Lage sein, potenzielle Angreifer abzuschrecken. Also sozusagen die Rückkehr zu einer Logik, die darauf setzt, dass Frieden dann gesichert ist, wenn die Führung von Krieg für den Krieg beginnenden, also den Angreifer, Risiken und Schäden zur Folge hat, die er nicht tragen kann.
Nie wieder Krieg. Kant und der Traum vom ewigen Frieden. Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Und das haben diskutiert die Philosophen Otfried Höffe von der Universität Tübingen und Wilfried Hinsch von der Universität zu Köln. Außerdem der Politikwissenschaftler Helfried Münkler von der Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.